Johanna und ich, wir waren gestern noch im Osten von Deutschland auf dem Freakstock. Freakstock, da treffen sich so 2000 jugendliche Punks und Junkies und Obdachlose und Trans-Menschen und feiern Jesus und lassen los. Und ja, das war so ein frommes Wacken. Nur das Wetter war besser. Und zwar nicht in Schlamm, sondern auf dem Flugplatzgelände. Aber das war schon eine besondere Welt, wo Männer mit Röcken und langen Mänteln rumlaufen und bekettet und getätowiert. Da gab es auch einen Tattoo-Stand, da konntest du dann die frommen Tattoos machen. Also das war eine ganz andere Welt. Und jetzt tauchen wir hier in eure gut bürgerliche Welt ein. Mal gucken, ob das klappt. Also wir haben Eheseminare gehalten und ADHS-Seminare. Und wir waren schockiert, es waren viele Leute bei uns in den Veranstaltungen, aber wie viele, ob es da überhaupt noch eine Ehe gab, die nicht geschieden war, oder zwei- oder dreimal geschieden war, wie viele Kinder da verletzt rumliefen, also innerlich verletzt, und wie nötig es ist, dass Menschen dort eine gute Information weitergeben. Eine hoffnungsvolle Information. Das ist das eine, was mir einfällt. Das zweite, wir haben heute einen Ehrengast hier unter uns sitzen. Also eigentlich ist es ja, jeder ist Ehrengast. Aber eine Besonderes, das ist die Jutta. Jutta aus Vellmar. Die Jutta kommt aus Vellmar und war vor 55 Jahren mit der Hanna und mir und einigen anderen in Ersten im Jugendzentrum. Und da, die Sigrun war auch dabei, genau. Und wir haben Jugend 67 da veranstaltet, 7 Jahre eine Jugendgruppe. Und die Jutta geht seit einiger Zeit zum 55-Plus-Kreis, also zu den Alten. So alt ist sie schon. Okay, also ein besonderer Gast. Ein dritter Gedanke, den ich habe, ich erlebe immer wieder zunehmend seit einigen Jahren, dass unsere Gesellschaft sich zu einer Empörungsgesellschaft entwickelt. Empörungskultur. Wir beschweren uns, wir haben einen Anspruch auf und es gibt Klagen, es gibt Kritik hoch drei und jeder meckert überall rum. Und ich versuche, dieser Empörungskultur etwas Hoffnung entgegenzustellen. Und ich merke, dass ich selbst in diesem Teil gefangen bin, weil ich so geprägt wurde von meinen Eltern, besonders von meiner Mutter. Als ADS-Mensch, ADHS, macht man natürlich viel falsch. Meine Mutter hat mir immer die Fehler vorgehalten und ich musste immer versuchen, die Fehler zu vermeiden. Und das hat dazu geführt, dass ich ein Fehlerscanner war oder bin. Und habe vor Jahren, als ich noch in der Gemeindeleitung war, mal ganz am Anfang so eine Seite an Punkten aufgeführt, wie was man am Gottesdienst zu bemängeln hat oder zu verbessern hat und was wir falsch gemacht haben. Und irgendwann gab es dann großen Krach und Schwierigkeiten mit mir. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe überhaupt nicht das Recht, Fehler aufzusammeln und zu gucken, was man besser machen kann und immer nur die Fehler zu finden. Und ich würde euch gerne als Gemeinde nochmal um Vergebung bitten, da wo ich als Fehlerscanner rumgelaufen bin und immer nur auf die Fehler rumgehackt habe. Ich will das lernen, nicht nur Empörung vorne hinzutreiben. Es fällt mir nicht immer auch ganz leicht. Manchmal werde ich vielleicht auch rückfällig, gerade bei meiner Frau. Ne? Das tut mir wirklich leid und ich bin am Üben, eine andere Sicht auf vieles zu bekommen. Das hat auch was mit dieser Predigt zu tun. Ein Hinweis zu Beginn, der Inhalt dieser Predigt mag auf den einen oder anderen vielleicht banal wirken, aber ich möchte euch bitten, vielleicht nochmal ganz neu zuzuhören. Denn tatsächlich glaube ich, dass diese Predigt gerade jetzt ganz oben auf unserer Agenda stehen sollte. Meine Befürchtung ist, Christen, die sich nicht damit aktiv auseinandersetzen, könnten es in der Zukunft etwas schwer haben in den nächsten Jahren. Deshalb könnte diese Botschaft für einige von uns buchstäblich überlebenswichtig sein. Man kann ja seine Hoffnung auf alles Mögliche setzen, auf die eigene Klugheit, auf das Bankkonto, auf die Familie, andere Connections, die man so hat, auf das Glück, das einen sicher schon nicht verlassen wird, auf Versicherungen, auf Ärzte und Krankenhäuser, auf den Fleiß, der doch bestimmt irgendwann auch mal seinen Preis nach sich ziehen wird, und auf vieles mehr. Wenn wir ehrlich sind, verlassen wir uns doch alle mehr oder weniger auf solche Dinge, auch wir als Christen. Wir haben viele Jahrzehnte in einem Land gelebt, in dem man gut damit zurechtgekommen ist und durchgekommen ist. Aber ich habe den Eindruck, bei vielen Christen wächst gerade das Gefühl, dass diese Zeiten zu Ende sein könnten. Jeden Tag müssen wir ansehen, wie ein Sicherheitsanker nach dem anderen wegbricht, auf die wir uns bisher selbstverständlich verlassen haben. Unsere wirtschaftliche Stabilität, im Moment geht's gerade noch so, aber unsere Gesundheit, der Frieden, der Geldwert, gesunde Umwelt, gesellschaftlicher Zusammenhalt, die Überlegenheit von Vernunft, Fakten und Ehrlichkeit wird ja durch die AfD das Aufkommen immer mehr in Frage gestellt. Die Religionsfreiheit, wo ich nicht mehr alles so umsetzen kann, diese Werte umsetzen kann, die uns von Gott gegeben sind. Konservative Christen haben in meiner Jugendzeit dafür gedankt, dass sie freimütig über ihren Glauben reden konnten und leben konnten. Und diese Gebete fand ich früher immer total spießig. Es schien mir immer aus einem anderen Jahrhundert, vielleicht aus der Erfahrung aus dem Nazireich bei der Christenverfolgung, aber die haben immer gedankt, dass sie frei beten und glauben dürfen. Sag ich, wer verbietet mir das denn? Ist doch gar keiner da. Das hat mich immer genervt damals. Aber das war damals. Das war doch zu Ende, die Verfolgung, die Schwierigkeit mit Christen. Jetzt war doch Demokratie angesagt. Eine neue Zeit brach an. Die meisten Menschen haben die braune Vergangenheit hinter sich gelassen. Mit Woodstock und der Hippie-Zeit wurde alles ein bisschen farbiger. Die Spaßkultur machte sich breit. Und es dauerte nicht lange, da wurde aus dem Grau der DDR die langsam übertüncht und die Demokratie weitet sich langsam, aber stetig über die ganze Welt aus, dachte ich. Und es würde vielleicht noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis auch die Demokratie die chinesische Mauer zum Einbrechen oder zum Umstürzen bringen würde, dachte ich. Plötzlich ist nichts mehr davon sicher und ich bin wach geworden. Meine Prognose heute Morgen, es wird nicht besser werden. Es wird nicht besser werden. Jesus hat für die letzte Zeit wen angekündigt? Ich lese aus Matthäus 24. Als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird denn kommen und das Ende der Welt ankündigen? Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon das Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Lasst euch nicht erschrecken. Also ich muss mich nicht erschrecken, wenn ich eine dämonische Information nach der anderen im Fernsehen von Putin und anderen bekommen. Ich soll mich nicht davon erschrecken lassen, sagt Jesus. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungernöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Heftiger Text. Wehen haben die Eigenschaft zum Ende hin, gut, ich war noch nie schwanger, wird auch das Gender nichts ändern, aber immer in kürzeren Abständen aufzutreten und heftiger zu werden. Der Hebräerbrief kündigt an, dass alles erschüttert wird. Der Hebräerbrief, alles wird erschüttert. Die Demokratie wird erschüttert. Die Börse, die Familien, die Ehe, die christlichen Werte, es wird alles erschüttert werden. Bis am Ende nur noch das unerschütterliche Reich Gottes bleibt. Hebräer 12, 27. Ich hatte aber im Stillen und unbewusst damit gerechnet, dass am Ende die Demokratie siegen würde. Tja, die Bibel gibt uns ganz andere Hinweise für das Ende. Wir sollten also nicht überrascht werden und sein, wenn die Serie von Krisen weitergeht und sogar noch schlimmer wird. Ich nehme wahr, dass immer mehr Menschen diese Entwicklung immer schlechter verkraften. Die Zuversicht und Hoffnung schwindet. Manche Menschen werden passiv, manche werden depressiv, antriebslos, fatalistisch oder zynisch. Manche flüchten sich in aktivistischen Widerstandskampf, um die Naturkatastrophe zu retten und zerstören damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Andere wollen mangels Zukunftsaussichten keine eigenen Kinder mehr bekommen und zerstören damit erst recht die Zukunft. Wir Christen sind davon überhaupt nicht ausgenommen. Jesus sagt, wir leben in der Welt und in der Welt habt ihr Angst. Johannes 16, 33. Wir haben Angst. Auch bei uns spüren wir, dass diese Angst zunehmend in uns hochkriecht, wenn wir Nachrichten oder Talkshows schauen oder uns in den sozialen Medien aufhalten. Und ich frage mich, wie sollen wir damit umgehen? Kein biblisches Buch gibt bei diesen Fragen so viele Hilfestellungen wie die Psalmen. Diese uralten Lieder fordern mich wieder und wieder heraus, meine Hoffnung wirklich und tatsächlich auf Gott zu setzen. Wir glauben ja so immer wieder an Gott. Aber Gott möchte nicht, dass wir an den Glauben glauben, sondern aus dem Glauben leben. Wir glauben ist so, ich glaube halt, dass es irgendwas gibt. Wir sollen aber aus dem Glauben heraus leben, aus dem Glauben heraus handeln. Auf das Leben und Handeln kommt es an, nicht nur auf den Glauben. Das ist nur der Anfang. Wir sehen jetzt ein paar Folien, da wo wir wirklich weiter vertrauen können. Psalm 115, du Israel, vertraue dem Herrn, er allein bietet Hilfe und Schutz. Und Psalm 146, glücklich aber ist der Mensch, der seine Hilfe von dem Gott Jakobs erwartet. Glücklich ist, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Wir sollen glücklich werden, nicht depressiv. Das klingt ja so, wenn ich sage, die Zeit wird schlimmer, dass wir dann noch runtergedrückt werden. Wir sollen glücklich werden, weil wir auf das richtige Pferd setzen sollen. Psalm 71, du bist meine Hoffnung, Herr. Dir vertraue ich von Kindheit an. Ja, seit meiner Geburt bist du mein Halt. Bist du der Grund für meine Zuversicht. Die Psalmen sind voll von solchen Aussagen. Nur leider habe ich sie in vielen Jahren viel zu achtlos über hinweggelesen. Vermutlich neigen wir dazu, solche Sätze als fromme, als herzerwärmende Floskeln abzutun. Dabei geht es hier in Wahrheit um ein radikales, anderes Lebenskonzept, das wir heute kaum noch kennen. Und das auch zur Zeit Davids äußerst selten und absolut außergewöhnlich war. Also die Zeiten waren schon immer so schlecht, wie sie schon immer waren. Nirgends wird das so deutlich wie in der berühmten Geschichte von David und Goliath. Während das gesamte Heer Sauls vor dem prahlerischen Riesen schlottert, bleibt David völlig cool und geht Goliath schließlich entgegen mit den kühnen Worten, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Speer, ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist allmächtig, der allmächtige Gott und der Gott des israelischen Heeres, ihn hast du eben verspottet. Können wir in 1. Samuel lesen. David hat dieses Gottvertrauen nicht nur geglaubt, er hat es gelebt. Aus dem Glauben kamen Handlungen, das er in dem Psalm gesungen hat. Und genau das hat in seinem Leben den entscheidenden Unterschied gemacht. Ich ahne zunehmend, dass dieses Gottvertrauen, das wir Christen heute ganz neu lernen müssen, dass wir das verloren haben, dieses Gottvertrauen. Denn Gottvertrauen ist wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Wir Christen in Mitteleuropa haben diesen Muskel viele Jahrzehnte lang kaum gebraucht. Entsprechend schlaff ist er geworden. Wie können wir diesen außergewöhnlichen Lebensstil des Gottvertrauens, wie können wir in ihn hineinfinden, den David hatte? Dazu habe ich drei Gedanken, die mir wichtig geworden sind. Mein erster: Den Lebensstil des Gottvertrauens kann man nur gewinnen, wenn ich mir die Bibel zu eigen mache. Wenn ich sie kaue, wenn ich sie lebe, wenn sie Teil meiner Persönlichkeit wird, die Aussage. Wenn ich dort mir Hilfe, Trost, Korrektur und Orientierung hole. Ich muss mich vertiefen in die Gedanken, in die Geschichten, in die Lieder dieser Leute, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Ich muss mich anstecken lassen von ihrer radikalen, anderen Perspektive, durch die sie mit Gott Geschichte schreiben konnten. Wir können versuchen, bestimmte Bibelverse immer wieder durchzukauen, damit sie tiefer in unser Bewusstsein landen und sinken. Mir ist da Ingo Küpper, ist ja heute nicht da, Ingo Küpper ein Vorbild, immer wieder Verheißungen aus der Bibel zitieren und auswendig lernen. Anbei ein kleiner Ausschnitt, Auswahl von ein paar Bibelversen als Türstopper. Türstopper, die mir helfen, dass der Wind der Endzeit mir meine Hoffnungstür nicht zuschlägt. Meine Kraft und meine Stärke ist der Herr. Psalm 118. Psalm 62. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine feste Burg, sodass ich nicht wanke. Psalm 46. Gott ist für uns eine starke Zuflucht. In höchster Not steht er uns bei. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Fundamente der Erde schwanken und die Berge mitten im Meer wanken. Sprüche 3. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertrau voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Sprüche 3. Mein zweiter Gedanke. Ich will mir zur Gewohnheit machen, meine Hoffnung, meine Träume, meine Pläne, meine Aktivitäten, meine Befürchtungen immer wieder im Gebet an Gott abzugeben, in seine Hände zu legen. Im Psalm 127 können wir lesen, spricht Salomo: Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter vergebens. Im Psalm 90 können wir lesen: Herr, unser Gott, zeig uns deine Güte, lass unsere Mühe nicht vergeblich sein, ja, lass unsere Arbeit Früchte tragen. Das klingt vielleicht banal, aber es ändert tatsächlich unsere ganze Art, wie wir mit Projekten und Herausforderungen umgehen, wie wir sie angehen. Welche Herzenseinstellung habe ich? Ich schaffe das schon? Oder Gott schafft das durch mich? Auf welchem Grund stehen wir? Wer ist Grundlage unserer Hoffnung, unseres Glaubens, unserer Sicherheit, unserer Freude? Von wem oder lassen wir uns leiten? Wer bestimmt mein Leben? Wer bestimmt mein Reden, mein Tun, mein Schweigen? Ich will es mir zur Gewohnheit machen, meine Hoffnung, meine Träume, meine Pläne, meine Vorhaben, meine Befürchtung immer wieder ins Gebet an Gott abzugeben. Mein dritter Gedanke: Es ist wichtig, vergangene Erfolge richtig einzuordnen. David hat Gottes Leute ermahnt, Psalm 141, hätte der Herr uns nicht geholfen, als die Feinde uns angegriffen hatten, ja, wäre er nicht für uns eingetreten, dann hätten sie uns in ihrer Wut bei lebendigem Leib verschlungen. Unser Vertrauen steht und fällt mit der Dankbarkeit für Gottes Hilfe in kleinen und großen Herausforderungen des Lebens, die hinter uns liegen. Wie dankbar sind wir? Wie selbstverständlich lassen wir uns Dinge gefallen und danken so selten? Wir klagen schnell, wir fragen schnell, aber Wir sind langsam im Danken. Deshalb fordert David auch sich selbst heraus, ich will dem Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er getan hat. Wichtig in allem, wir müssen unseren Muskel des Gottvertrauens trainieren, bevor es so ernst, so richtig ernst wird. Zwar ist es nie zu spät, das Vertrauen in Gott zu setzen, aber wenn die Krise erst einmal da ist, dann tust du dich sehr viel leichter, wenn du diesen Muskel schon vorher trainiert hast. Lass uns nicht naiv sein. Es gibt zu viele traurige Beispiele von Menschen, die durch Krisen buchstäblich überrollt und zerstört worden sind. Das sollte uns mahnen, jetzt ist die Zeit, unseren Glaubensmuskel zu trainieren. Ich möchte immer mehr einüben, mit der Kraft von Gottes Wort und mit Hilfe des Heiligen Geistes hineinzufinden in diesen ganz anderen Lebensstil, den David uns so eindrücklich vorgelebt hat. Letztlich sind diese Krisen auch eine Chance für uns Christen. Warum? Die unerschütterliche Hoffnung, die sogar die Märtyrer in der Arena nicht verließ, hatte schon das frühe Christentum so attraktiv gemacht bei einigen. Es kann auch heute wieder die Christen zum anziehenden Licht in der Dunkelheit machen. Sind wir Licht in der Dunkelheit oder machen wir unsere Taschenlampen auch mit aus? Deshalb ist meine Frage an dich, an mich, machst du mit? Lässt du dich rufen ins Trainingscamp, in dem unser Muskel des Gottvertrauens aufgebaut wird? In unseren Familien, in unseren Dörfern, in den Städten werden gerade jetzt so dringend Menschen gebraucht, so wie David, die wie David gelernt haben, ihre Hoffnung auf Gott zu setzen und im Vertrauen auf ihn mutig zu handeln. Und die sich nicht mit empören über vieles, was Empörungsrecht ist. Willst du einer davon sein, der Hoffnung weitergibt? Willst du dich trainieren lassen, um dann anderen auch Mut zu machen und Hoffnung bringen zu können? Dann höre, was Gott dir zu sagen hat, im Psalm 84. Glücklich sind die Menschen, die sich ganz auf mich verlassen. Wir sollen glücklicher werden. Glück hängt von dem ab, was vor mir liegt, die Ewigkeit, ein ewiges Leben mit Qualität. Es wird, Psalm 25, es wird keiner enttäuscht, der auf dich hofft. Und lass dich nicht entmutigen durch das, was Jesus uns mit auf diesen Weg gegeben hat. Lass dich ermutigen, nicht entmutigen. Lass dich ermutigen. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erde erhalten. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis ans Ende dieser Welt. Matthäus 28, 18. Je dunkler es um uns ist, desto stärker können wir Christen dadurch auffallen, dass wir eine völlig ganz andere, unerschütterliche Hoffnung haben und weitergeben, nicht nur für uns haben. Weil der Gott, auf den wir hoffen, nun einmal nicht erschüttert werden kann. Weil selbst der Tod für uns Christen nur eine Durchgangsstation zur Herrlichkeit ist. Lasst uns nicht mitmachen bei der gesellschaftlichen angesagten Empörungskultur. Einer meiner Straßenaktionen, ich stehe manchmal auf der Straße mit dem Schild, ich kann mich den ganzen Tag aufregen, ich bin aber nicht verpflichtet dazu. Das ist unsere Kultur. Wir sind nicht verpflichtet dazu, uns ständig aufzuregen. Grund haben wir jede Menge. Lasst uns aufhören mit dem Jammern, mit dem Meckern und dem Klagen über die Regierung, über die Medien, über den Werteverlust, auch wenn wir immer mehr Gründe dafür vorfinden. Wir sollten uns nicht negativ aufladen mit dem Zeitgeist, sondern positiv aufladen mit dem Heiligen Geist und der göttlichen Hoffnung. Lasst uns dabei miteinander heil werden, miteinander wachsen und miteinander Gott erkennen. Deshalb könnten wir Christen gerade jetzt auffallen durch einen Frieden, der nicht von friedlichen Umständen abhängig ist, sondern von Gott. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wie es in Philipper 4 heißt. Die stärkste Macht des Universums ist hier, sie ist mit uns. Sie ist auf unserer Seite. Lasst uns gemeinsam lernen, in und aus diesem Bewusstsein zu leben Tag für Tag. Wir haben eine Zeit der Stille, wo jeder für sich denken kann, beten kann, nochmal hören kann. Jesus, du kennst uns, du weißt, wie wir geprägt sind und wie wir geprägt werden. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Werte auf den Kopf stellst und uns deine Werte in unser Herz brennst, unsere Hand gibst, in den Mund gibst, dass wir Hoffnung weitergeben, dass wir Frieden weitergeben, dass wir Liebe weitergeben. Da, wo Egoismus sich breit macht, wo jeder nur an sich denkt, lass uns an dich denken. Amen.